Ja, hallo liebe Moviebreaker. Ich bin Lida, immer noch in Locarno hier und diesmal mit jemandem hier, den ich aus Berlin kenne, wo er lebt und arbeitet, aber er ist Schweizer und jetzt hier zurück in Homebase sozusagen, nämlich Malik. Hallo Malik.
Hallo Lida.
Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen Übung, weil wir gerade versucht haben, es aufzunehmen und dann hat es nicht so perfekt geklappt. Deswegen haben wir das Gefühl, uns jetzt alle ein bisschen zu wiederholen. Aber ihr tut so, als ob das nicht so wäre. Und fangen wir mal gleich an mit der ersten Frage. Wie ist für dich als Schweizer so der Unterschied hier, Locarno, die Wahrnehmung in der Schweiz im Verhältnis dazu, wie es so aus Deutschland immer gesehen wird?
Also in Deutschland ist Locarno ein peripherik Festival für uns in der Schweiz, es ist sehr wichtig. Wir nehmen das als der dritte größte europäische Filmfestival nach der vierte nach Cannes, Berlin und Venedig. Aber wir sind sehr stolz darauf, dass es spezialisiert auf Cinema d'auteur und Debütfilm und auch große Filme in Piazza Grande mit unseren 8000 Leuten, die das angucken.
Ja, das merkt man definitiv auch als Unterschied zur Berlinale, dass hier der Fokus viel, viel stärker auf Kunstfilm liegt. Das Niveau der Filme ist einfach höher. In der Berlinale sieht man, auch wenn es da immer wieder richtige Perlen gibt, sehr viel Ramisch. Und hier hat man das Gefühl, die Auswahl ist feiner, auch wenn wir hier ziemlich viele Filme haben und ganz, ganz viele Sektionen. Die Frage habe ich vorhin schon mal gestellt, darum weiß ich, wie die Antwort ist. Ich frage sie aber trotzdem nur mal so, als Kolorit, weißt du, wie viele Sektionen es sind?
Nein, ich weiß es immer noch nicht.
Ich auch nicht, keiner weiß es.
Eine Menge.
Es sind gefühlt so ein halbes Dutzend mit immer etwas mehr als 10 oder 12 Filmen und dann kommt man insgesamt so auf um die 200. Und wir haben auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass dieses Jahr etwas anders ist, nämlich wir haben eine andere Präsidentin des Festivals, genau. Maja Hoffmann. Aber ich habe auch gelernt, dass die Präsidentschaft mehr für die Finanzierung zuständig ist und keinen wirklichen Einfluss auf das Programm hat. Das Programm wird vom künstlerischen Leiter gemacht. Weißt du, wo ist den Namen auswendig?
Jonah Nazzaro.
Und der ist eben seit vielen Jahren da, hat auch Locarno ziemlich geformt, so wie es ist. Und ist es eben doch ein interessanter Unterschied zu Berlin, wo ja der Leiter, zum Beispiel Carlo Chatrian, der dann freiwillig gegangen wurde und interessanterweise eben vorher in Locarno sehr erfolgreich war. Aber in Berlin hat es dann eben nicht geklappt. Und das, denke ich, ist auch ganz signifikant für bestimmte strukturelle Unterschiede und ein anderes Bild von Film, was es so gibt in den beiden Ländern, weil das, was er hier in Locarno machen konnte, mit diesem künstlerischen Fokus, weg vom Mainstream, den wir damals auf der Berlinale ja durch Dieter Kosslick ganz, ganz stark im Fokus hatten, das konnte er nicht durchziehen in Berlin. Und dann hieß es dann, glaube ich, deswegen auch irgendwann, dass er so abgesägt wird. Ich war nie ein großer Fan von Carlo Chatrian, aber trotzdem hätte es ja so nicht laufen sollen. Und das ist einfach eine interessante Abweichung der beiden Festivals und eben, dass es diese Spaltung gibt, dass nicht der künstlerische Leiter oder der Präsident des Festivals so ein bisschen für beide Sachen verantwortlich ist, für die Filme und das Geld, das kommt, sondern dass das ganz klar getrennt ist in der Schweiz.
Aber ich wollte noch etwas dazu hinzufügen. Chatrian hat ein bisschen Locarno nach Berlin mitgebracht mit die neue Sektion Encounters. Für mich, Encounters ist wirklich seine Erbe von Locarno.
Ja. Ja, das ist auch ein interessanter Punkt, weil ich durchaus sagen muss, ich wäre jetzt selber nicht darauf gekommen, aber jetzt, wo du es sagst, macht das für mich Sinn, weil ich in dieser Art der Sektion auch vieles jetzt gespiegelt sehe, was ich hier in Locarno erlebe. An Filmen, einfach an der Art, wie Filme gemacht werden. Und dann fangen wir vielleicht doch mal gleich an mit dem ersten Film, der im Hauptwettbewerb lief. Er ist von der spanischen Regisseurin Marcol und ihr dritter Spielfilm und heißt Salve Maria.
Ja.
Willst du ein bisschen sagen, worum es darum ganz gut geht?
Weil also du machst das viel besser, um zu sagen, wie es, was ist das Thema?
Also wir haben hier eine frisch gebackene junge Mutter, die hauptberuflich vorher Schriftstellerin war, aber jetzt unter dem Druck, den dieses Baby, die Versorgung erzeugt, sehr leidet und dann auch sehr negative Gefühle gegenüber dem Kind entwickelt.
Ja, genau. Und ich mag diesen Film besonders, weil ich Ich habe bemerkt in den letzten Jahren, dass es einen Trend gibt mit dieses Thema von Postnataldepression oder Mutterinstinkt und diese Gewicht von Gesellschaft über die Mütter. Und ich habe zwei andere Filme im Kopf, wo ich in Salve Maria beide Pole auf diesem Thema sich zusammentreffen. Es gibt Les Paradis de Diane, die waren der Film war im Panorama in Berlinale.
Und ist jetzt auch hier in einer, ich glaube, in einer der Nebensektionen zu sehen. Er wird hier
in der Schweizer Panorama, ja. Mhm. Und das ging auch um postnatale Depression, aber die Frau ist einfach weggegangen. Also sie ist verschwunden vom Leben der Familie. Und es gibt der andere, Saint-Omer von Alice Diop, das war in Venedig vor zwei Jahren, und sie hat einen Preis gewonnen. Und hier geht es um Infantizid, sagt man?
Ja, Infantizid oder Kindesmord.
Kindesmord. Und man hat diese zwei Wege aus der Situation, wenn man eine postnatale Depression hat, sich wegzugehen. Und in Salve Maria, man hat viele, alle diese Möglichkeiten sind präsent, aber die Frau hat versucht, ihre eigenen Wege zu finden. Und ich finde, dass dieses Thema in Salve Maria das Beste von alle anderen Filme in einen Film bringt.
Mein persönlicher Favorit von den genannten Filmen war zwar Saint-Omer, aber das auch nicht, weil er die Baby-Geschichte besser erzählt, die da tatsächlich eine kleinere Rolle spielt. In Saint-Omer geht es auch ganz stark um rassistische Gesellschaftsstrukturen, um Machtstrukturen in der Gesellschaft. Das ist ein Thema, das hier eben bei Salve Maria nicht so sehr im Vordergrund steht. Da steht wirklich die Mutter-Kind-Beziehung im Vordergrund und insbesondere auch, wie die Mutter zum Beispiel versucht, sich Hilfe zu holen, aber sie kriegt keine Hilfe. Sie signalisiert ganz oft ihrem Partner, der jetzt auch gar kein schlechter Mensch ist, der durchaus ein fürsorglicher Vater ist, aber das eben nicht mitbekommt. Und obwohl sie sich in einem familiär, freundschaftlich, auch materiell durchaus privilegierten Umfeld befindet, in einer so Mittelschicht, absolut abgesichert, ganz im Gegensatz zu der Kindsmörderin in Saint-Omer, die in einer sehr starken Abhängigkeitskonstellation war, in einem sehr starken Machtgefälle zu einem viel älteren Partner, der auch die finanzielle Macht über sie hatte, wo sie keinen Ausweg offenbar finden konnte, ist diese Frau hier eigentlich so situiert, dass sie da durchaus Kontrolle und Einfluss hat, aber es trotzdem nicht schafft, sich Hilfe zu holen, weil diese Hilfeschreie, diese indirekten, wenn sie zum Kinderarzt geht und sagt, es geht dem Kind nicht gut, irgendwas stimmt da nicht, das abgeblockt wird. Wenn sie mit ihrem Partner sprechen wird, wird das verharmlost. Und wir einfach merken, niemand will so ein Problem angehen. Man sagt immer, du kannst reden mit uns, aber wenn ein Mann wirklich reden möchte, geht's nicht.
Ja, das stimmt. Also sie sagt einfach in einem Climax auf ihre Ängste, dass einfach niemand hört, was sie sagt. Und die wollen alle rationalisieren, sie wollen alle sagen, es ist normal, es ist nur eine Phase, du wirst sehen und so weiter, aber niemand hört, dass sie denkt, dass sie ihre Milch vergiftet sein Kind und das ist etwas nicht, es ist symbolisch für etwas anderes.
Ja, es ist eben ganz, ganz richtig, das ist sehr gut gesagt, es ist symbolisch eben für diese negativen Gefühle, die sie gegenüber dem Kind hat, auch dass sie sich gar nicht so sehr äußern am Anfang, dass sie gewalttätig gleich zu dem Kind ist, sondern dass sie zum Beispiel ihm keine Wärme mehr geben kann. Dass sie das Gefühl hat, sie kann nicht mehr das Kind irgendwie betudeln, mit ihm spielen, es anlächeln, einfach weil das nicht mehr da ist. Und dass sie auch dieser Mythos, dieser patriarchalische Mythos vom Mutterinstinkt oder sogar so eine Art weiblichem Urinstinkt, jede Frau hat das in sich, sich um Kinder zu kümmern, das sehen wir ja ganz oft in Filmen, da weiß ein Mann nicht, was er mit dem Kind machen soll, dann gibt das einer Frau und die Frau, egal welches Alter sie hat, weiß sofort, was zu tun ist, weil sie ist ja eine Frau und muss dann irgendwo nur im Hinterkopf die Datei Baby versorgen, abrufen. Und dass das eben nicht stimmt und dass gerade diese Situation massiver Ermüdung, massiver Überforderung, wenn Mütter manchmal Tage nicht richtig geschlafen haben oder Wochen nicht richtig geschlafen, wenn das Kind dauerschreit und man kann nichts dagegen tun, dass das auch jeden Menschen an einen psychischen Rand bringt Und wir hier auch durch diese ganz kalte Farboptik, diese düstere Optik, so eine Art Gegenbild haben zu dieser knuddeligen Pampers-Werbungswelt, wo alles immer perfekt und niedlich und schön ist.
Ja, stimmt.
Also das war ein ganz starker Film, den wir beide gesehen haben. Und es ist ja für uns nicht so einfach, hier viele Filme zu gucken, weil wir auch ganz viele Interviews führen. Und vorhin hatten wir schon den Vergleich, aber der ist interessant, darum nochmal. Wie viele Interviews hast du gemacht?
Also ich denke, 11 und ich habe noch ein paar.
Also Malik hat dann am Ende fast doppelt so viele wie ich, weil ich etwa so 8 oder 9 habe. Also gut ein Drittel mindestens mehr, wenn nicht gar doppelt so viele. Und das ist auch ein schönes Erlebnis, dass das hier mit den Interviews so gut gefühlt klappt, dass es nicht so schwer ist, Interviews zu kriegen. Aber nicht jedes Interview ist positiv.
Nein, also es gibt auch Interviews, die sehr schlecht laufen, entweder organisatorisch oder einfach, dass wir keine Verbindung mit der Person, die wir interviewen, erstellen können. Und das ist manchmal schwierig. Oder es gibt viel Resistenz oder wir verstehen uns einfach nicht. Es passiert.
Das ist, ganz nice, dass du das so sagst, weil ich habe sonst eigentlich nicht so viel die Gelegenheit, mich mit Kollegen oder Kolleginnen über Interviews auszutauschen. Aber das erlebe ich eben auch manchmal, dass es Interviews gibt, da hat man das Gefühl, man quatscht und könnte eigentlich noch 3 Stunden weiterreden. Und tatsächlich ist es mir auch schon bei Interviews passiert, die sollten 20 Minuten gehen und dann hat niemand von der Presse gesagt, stopp, jetzt ist die Zeit um. Und irgendwann haben wir auf die Uhr geguckt, eine Dreiviertelstunde, warum? Ist auch irgendwo schön, ne? Aber es gibt andere Interviews, da sitzt man und man merkt, ist es irgendwie... Der oder diejenige versteht einen selber nicht. Man selbst kommt nicht so richtig mit den Antworten klar oder kann da wenig was draus machen. Dann steht irgendwann so eine abgehackte, ja, nein, okay, naja, genau. So, ist doch ein Film, wieso fragst du das?
Also so ein bisschen ja. So. Also manchmal, also ich denke, manchmal die haben Angst vor uns. Ich denke schon.
Ja,
obwohl,
absolut.
Obwohl wir, wenn wir ein Interview machen, also ich erkläre manchmal die Leute in der Industrie, wenn wir ein Interview machen, ist das, sogar wenn manchmal unangenehme Fragen, aber es ist zum Vorteil von denen, ja. Für denen, weil sie können darauf antworten. Und die Antwort wird auch übertragen von uns, wir sind fair. Also ich finde, dass es ist ein bisschen schade, dass manchmal wir ein bisschen der Feinde im Raum sind, anstatt dass wir einfach quatschen und etwas, ja... über den Film Licht bringen.
Also das. Ja, das ist ein super Punkt, den ich auch ganz oft also so empfinde, dass wenn ich mal eine kritische Frage stelle im Interview, es weder heißt, dass ich die Person, die ich interviewe, fertig machen will oder denen eine Falle stellen will oder irgendwie den Film niedermachen will, sondern dass man manchmal auch bewusst denkt, diese Fragen kritisch können aufkommen und dann ist da die Gelegenheit zu sagen, nein, das ist nicht so oder das war anders gemeint. Und ich hatte beides. Ich hatte Interviewsituationen, wo das Gegenüber total sauer darauf reagiert war und sich dann auch mitunter fast angegriffen wurde, aber auch professionelle Reaktionen, wo das Gegenüber gesagt hatte, nein, das ist vielleicht jetzt so bei dir angekommen, aber mein Gedanke war und dann konnte da etwas klargelegt werden. Und das hat ein sehr positives Licht auf den Film geworfen und manchmal sogar auch meine eigene Wahrnehmung des Films im Nachhinein verändert, dass ich gesagt habe, stimmt, so kann man das auch sehen. Ich habe das in dem Moment, als ich den Film gesichtet habe, nicht wahrgenommen, aber jetzt sehe ich das so. Und im Nachhinein hat es meine Meinung des Films verbessert. Also selbst wir Interviewenden sind nicht irgendwie erhaben über jeden Eindruck, den wir haben oder alles, sondern sind bereit, unsere Meinung zu ändern und haben eigentlich immer ein Interesse, das positiv ist.
Genau.
Und ein Interview, das hatten wir mit, also wir hatten es nicht zusammen, aber wir hatten es mit den gleichen Filmschaffenden, über deren Film wir auch gleich sprechen werden, nämlich mit Ramon Zücher, der hier seinen neuen Film Der Spatz im Kamin hat. Den hat er inszeniert alleine, aber Ramon, Zwillingsbruder von Silvan Zücher, mit dem er den zweiten Teil seiner Tiertrilogie inszeniert hat, ist hier auch vor Ort und Ramon hat Der Spatz im Kamin mitgebracht. Ja. Hast du denn die zwei anderen Filme und diesen jetzt hier auch alle gesehen?
Ja, das habe ich auch.
Und dein Lieblingsfilm aus der Trilogie war?
Also, ich habe eine ja, ich mag der, nochmal, Spider, Mädchen und der Spinne, ich mag die berlinische Leichtigkeit in it. Ja.
Und du hast auch die beiden interviewt.
Ja.
Und weißt du diesen Trick? Denn den muss ich sagen, es ist der beste Trick der Welt, wie man die beiden auseinanderhält.
Nee, das habe ich nicht.
Also eigentlich natürlich kennt Malik den, weil ich den ja, als wir das erste Mal aufgenommen haben, erklärt habe. Aber wir tun jetzt für euch so,
genau.
Nein, keine Ahnung, Lieder, worum geht es denn? Und zwar ist es so, wenn ihr Ramon und Silvan Zürcher seht, dann ist Ramon der, der besser rasiert ist, der die perfekte Glattrasur hat, weil Ramon sich nämlich nass rasiert und Silvan, der rasiert sich trocken. Und wenn er so einen schon leichten Stoppelbart hat, dann wisst ihr, das ist Silvan und der andere ist Ramon. Natürlich kann es jetzt auch ein Trick sein, wenn die beiden mal Identitäten tauschen, dann tauschen die einfach die Rasierer, ne? Also geht auch. Und dieser neue Film jetzt, Der Spatz im Kamin, der hebt sich sehr raus aus dieser Tiertrilogie, weil er düsterer und härter ist als alle anderen zuvor.
Ja, aber ja, das ist oft, wenn man eine Trilogie endet, dann man muss eine Resolution finden. Also, und in diesem Film, sie gehen den Weg zu Ende, würde ich sagen. Was sie sagen wollten mit die zwei anderen, aber ich lasse dir den Plot erzählen.
Ja, es geht eben wieder um Familienstrukturen. Wir haben hier eine Mutter von zwei Kindern, einem Sohn im Grundschulalter, einer jugendlichen Tochter, die mit ihrem Partner in einem Haus lebt. Das ist so oberes Mittelschichtsmilieu, es ist ein Einfamilienhaus, das sie bereits von ihrer Mutter geerbt hat. Anlässlich des Geburtstags ihres Mannes eben kommt ihre Schwester mit ihrer Familie zu Besuch und dann auch noch ein paar Freunde und Bekannte, aber die Atmosphäre ist alles andere als feierlich.
Ja, genau. Und diese Dynamik in der Familie sehr dysfunktionell. Es ist nicht so toxisch, aber wirklich dysfunktionell, sagt man das auch auf
Deutsch? Ja, dysfunktional.
Ja, dysfunktional. Und das ist auf verschiedenen Ebenen. Also es gibt immer wie die Gespenster von Großmutter und Großvater. Und die Mutter, die jetzige Mutter und die Kinder, sie erben, es ist wie für mich wie eine Erbe von alles, was schlecht in der Vergangenheit passiert ist. Und ich finde das sehr interessant, diese Raum- und Zeitebenen. Dieses Vermischen.
Ja, wir merken, dass die Vergangenheit, du hattest vorhin mal dieses Bild aufgemacht, dass es fast die Gespenster der Vergangenheit da sind und man merkt doch, dass es fast die Atmosphäre eines Gruselfilms manchmal hat, ohne dass jetzt konkret übersinnliche Dinge passieren, aber es gibt auch Ereignisse, die so einen leichten, ja, surrealen oder symbolhaften Charakter haben, also wo wir nicht genau wissen, passiert das jetzt wirklich oder passiert es nicht.
Ja, genau.
Und da steht eben doch immer dieses Thema im Raum, dass wir die Gewalt, die in der Vergangenheit erlebt wurde von den Töchtern, also dieser Mutter, der zwei Kinder und ihrer Schwester, durch die eigene Mutter, dass die aber auch übernommen ist und verwurzelt in einem ganz konservativen Patriarchat. Ja. Und das ist auch ein interessanter Verbindungspunkt zu Salve Maria, wo es eben darum geht, wie sich reale Mütterfiguren von diesem Ideal der Mutter abheben und wir hier auch eine Figur sehen, die sehr gut zwar negative Aspekte realistisch präsentiert, aber eben nicht dieses Klischee der psychopathischen Mutter ist, wie wir es zum Beispiel bei Hitchcock oft reproduziert sehen, dass wir immer sehen, okay, wenn die Mutter, die ist schuld, dass Norman Bates in Psycho verrückt ist, die Mutter in Marnie ist schuld, dass ihre Tochter Kleptomanin ist, dass wir immer wieder sehen, sobald eine Mutter irgendwas falsch macht, egal ob es zu viel oder zu wenig Liebe ist, wird das Kind irgendwie total crazy und dass das eben gerade dieser Druck ist, aber dass die Mutterfigur selber genauso Opfer sein kann und dass man, wenn eine Mutter vielleicht nicht perfekt agieren kann, das zum einen menschlich ist, zum anderen aber auch in ganz anderen milieubedingten oder systemisch bedingten Strukturen begründet.
Ja. Und es gibt auch die Figur des Vaters, der total abwesend ist. Also er wird wie ein Gespenster, aber lebendiger. Er ist da, er sieht, sein Sohn wurde verprügelt von Schulkameraden, aber er reagiert überhaupt nicht. Und das ist auch interessant, dass die Figur des Vaters so abwesend ist.
Ja, das stimmt. Also das ist auch ein interessanter Punkt, der mir gar nicht so stark aufgefallen ist, aber dass der Vater eben wie so ein Wiedergänger ist, der da ist, ohne wirklich da zu sein, sich aus allem sozusagen ausklingt und so, das ist ist es nicht mein Bier, ich nehme hier keinen Anteil mehr dran. Und das macht diesen Film, der schon einen Start im Oktober hat, also für uns auch ganz spannend, definitiv eine Empfehlung. Ich habe den Starttermin jetzt nicht im Kopf, aber ihr seht ihn dann auf Movie Break. Und springen wir mal, weil uns so ein bisschen auch die Zeit davon rennt, mal weiter zum nächsten Film, nämlich Mond. Und der ist von Kurtwin Ayub. Die hat zuvor bereits Sonne inszeniert gehabt. Mond ist jetzt eine Art Fortsetzung davon. Und auch das soll eine Trilogie werden, die dann abgeschlossen werden soll, tatsächlich mit Sterne. Ich weiß, dass sie in einem früheren Interview mal gesagt hat, dass der letzte Teil nicht Sterne heißen soll. Aber das hat sich offenbar verändert. Und jetzt sind wir noch beim Mond. Für den ersten Teil Sonne gab es damals übrigens den Preis fürs beste Debüt auf der Berlinale. Hast du kurz von Ayub auch ein Interview gehabt?
Ja, das habe ich auch.
Super, und da hat sie dann auch vielleicht noch erzählt, dass sie ja gerne provoziert. Und diese Provokation hat man ja im ersten Film auch gesehen durch diese raue Optik, aber diese ganz raue Handkamera-Optik mit Handy-Clip-Ästhetik und so, die war hier nur noch ganz punktuell da.
Ja, also ich habe über diese Kameraarbeit auch gefragt und ja, sie wollte, hat mir sie gesagt, sie wollte ein bisschen diese Dirty Österreicher zeigen mit dieser Handkamera, nervös und so weiter. Und die größte Part der Filme läuft in Jordanien. Und hier wollte sie ein bisschen schöne Bilder, Landschaft und ruhige in diese Luxus-Villa, das zu gestalten, ein bisschen exotischer, würde ich sagen, und schön.
Genau, denn der Plot ist wirklich spannend wie ein Thriller und hat auch sogar Elemente von einer klassischen Gothic-Novel, die da aufgegriffen werden. Wir haben hier eine, man kann ruhig sagen, gescheiterte Martial-Arts-Kämpferin, die sehr gut von Florentina Holzinger verkörpert wird. Und die kriegt dann einen Auftrag, der erstmal wie ein Traumjob klingt. Sie soll bei einer steinreichen Familie in Jordanien die drei Töchter trainieren, die so hobbymäßig ein bisschen Martial Arts machen sollen. Also klingt nach einem easy-peasy Traumjob, wo man dann in so einer, auf Hotel, im schicken Hotel gastiert auf Kosten der vermögenden Familie und dann die drei verwöhnten Töchter so ein bisschen hin und her springen lässt. Aber sobald sie da ankommt in diesem entlegenen, villenartigen, aber auch gefängnisartigen Haus, wo die Mädchen sind, merkt sie, hier stimmt irgendwas nicht.
Ja, und es ist etwas wirklich gewalttätig. Also es gibt diese MMA-Gewalt und das ist sehr scheinbar, man sieht das. Und es gibt diese andere Gewalt, die auch wie ein Gespenster im Raum ist. Also man fühlt das, aber man sieht das nicht.
Genau, das ist wirklich ein sehr spannender Kontrast. Wir haben einmal diese wirklich vor Publikum, vor richtig einer Zuschauerschaft ausgetragenen Matches, von denen sie in der ersten Szene eines kämpft, wo es richtig ein Spektakel ist, was öffentlich auch noch mehr gepusht wird. Die Gewalt wird eher akzentuiert als heruntergespielt. Umgekehrt sind wir dann eben in diesem extrem prunkvoll, aber man kann schon wirklich sagen, so protzigen, also fast schon so ein vulgärer Protz. Und mir hat Kurtwin Ayub auch berichtet, dass es bei manchen der mittelöstlichen Familien, die dann wohlhabender sind, wirklich so aussieht, dass die Mädchen da ständig unter so einer Art Druck sind, der sich aber nicht konkret irgendwie sichtbar manifestiert. Also man merkt, sie haben Angst, es gibt bestimmte Sachen, die sie nicht dürfen, nicht sollen, es gibt ganz viele Regeln, die nicht wirklich Sinn machen, aber die Mädchen fürchten eben offenbar darüber zu sprechen, sodass auch immer so eine Art Atmosphäre von Heimlichkeit und Unausgesprochenem entsteht und wir auch bis zum Ende wirklich in bestimmten Punkten nicht erfahren, was ist jetzt die Wahrheit? Wessen Version trifft zu?
Genau.
Denn Sarah versucht dann auch ein paar Sachen rauszufinden, aber das ist eben auch ein interessanter Kontrast. Während sie im Ring, in ihrem Kämpfen ganz forsch ist und da wirklich zuhaut, ist sie hier auf einmal zurückhaltend und denkt sich auch so ein bisschen, und das spürt man fast, es geht mich ja nichts an und ich will auch eigentlich gar nicht, dass es mich was angeht.
Ja, für mich ist es dann ein bisschen diese diese Millennial-Komponent in dieser Käfig von MMA, sie weiß, was sie ist, sie weiß, was sie macht. Aber im Leben, sie weiß das nicht. Und dann plötzlich ist sie im Realleben, in einer anderen Umwelt. Sie hat keine Ahnung, wie sie sich situieren kann, also wie sie, was sie damit anfangen kann. Und sie hat die Idee, sie weiß, was moralisch gut wäre, aber ob es praktisch möglich ist, dann, sie hat keine Ahnung, weil ja, im Leben eigentlich, sie ist nicht angekommen.
Ja, und das ist auch ein sehr spannender Faktor, weil das auch anschneidet so ein bisschen an diese White Savior-Figur. Das kennt man ja, da sind irgendwie Leute, die gerade, das wäre ja so ein schönes Klischee, ne, die Frau im arabischen Raum unterdrückt. Da kommt die befreite westliche Frau und boxt die dann da so raus. Und dass man aber merkt, es ist nicht so einfach, aber auch, dass Gefängnisse oft eine ambivalente Sache sind. Denn jede dieser Frauen, sowohl die Figur der Sarah als auch diese drei Töchter, die in diesem extremen Reichtum leben, lebt auf ihre eigene Weise in einem Gefängnis. Und das eben auch zeigt sehr gut dieser Film, dass Gefängnisse manchmal zum Teil auch etwas Selbstgewähltes sind oder dass man so lange in einem Gefängnis sein kann. Und das gibt es tatsächlich auch im, also bei richtiger, realer Inhaftierung in einer Haftanstalt, das nennt sich also Incarceration Syndrome, dass Leute so lange in Haft gelebt haben, dass sie Angst haben vor der Entlassung, ja, weil sie das Gefühl haben, dass sie nicht mehr in der Welt draußen zurechtkommen, dass sie nur noch innerhalb dieses komplett kontrollierten, strukturierten Gefängnisrahmens existieren können. Und so ähnlich scheint es auch diesen drei Töchtern zu gehen. Da gibt es Freiheitsdrang und auch eine unsichtbare, also eine unterschwellige Rebellion, dass Regeln also ausgelotet werden und man sich auch Freiräume erkämpfen möchte. Aber andererseits immer wieder diese Angst, wenn wir jetzt hier komplett raus sind und vielleicht abgeschnitten von der Familie oder es kein Zurück mehr gibt, was machen wir dann? Also so eine gewisse Lebensunfähigkeit auch, genau, die du auch bei Sarah gesehen hast.
Ja, stimmt.
Also das ist ein sehr interessanter Aspekt dieses Films und natürlich dieses Motiv der Käfige, weil wir am Anfang Sarah in einem Käfig sehen.
Genau, und die anderen sind in einem goldenen Käfig, aber ich sehe einen dritten Käfig eigentlich, die beide Welt verbindet. Es ist dieser gesellschaftliche Käfig, also weil Sarah ist aus Österreich, man denkt, sie kann alles machen, was sie möchte, aber man sieht, dass zum Beispiel sie hat eine Schwester, die ein Baby bekommen hat, und sie bekommt von ihr viele Vorwürfe, dass sie nichts mit ihr Leben anfangen kann, sie muss einen Job finden und so weiter. Und es gibt auch für die Töchter natürlich also gesellschaftliche Erwartungen in dieser Welt. Und also sie können in diese gesellschaftliche Käfig sich treffen, würde ich sagen, für mich. Also
das ist ein sehr interessanter Punkt, den ihr wirklich ansprichst und den ich nicht so gesehen habe, aber den ich jetzt sehr überzeugend finde, dass dieses Konstrukt, dieses Gefängnis sozialer Erwartungen, die komplett unterschiedlich strukturiert sein können. In einem Punkt so, werdet man endlich selbstständig, im anderen Punkt, werdet bloß nicht zu selbstständig, aber eben gleichzeitig das gemeinsam haben, dass sie einen Zwang ausüben und dass die Person eben immer von diesen äußeren Erwartungshaltungen bestimmt wird und ihnen auch entsprechen muss. Also zum Beispiel, wenn Sarah da bei ihrer, weil sie selber kein Einkommen hat, offenbar am Anfang zumindest bei ihrer Schwester lebt, ist sie ja ganz konkret auch unter einer Drucksituation, sich da in die Haushaltsregeln einzufügen und kann nicht einfach machen, was sie möchte. Und das ist ja auch was diesem Mixed Martial Arts ist ja eine Kampftechnik, bei der man sehr viele Freiheiten hat. Es gibt natürlich Regeln, aber die sind begrenzt.
Ja.
Und das dem ja auch irgendwie entgegensteht. Du kannst im Ring ausrasten, aber dann kommst du nach Hause und musst total angepasst sein.
Genau.
Ja, das war jetzt so der dritte Film, bei dem wir ein bisschen mehr ins Detail werden wollten. Aber wir wollen ein paar nochmal ganz kurz erwähnen, denn hier laufen ja auch Filme, zum Beispiel bei Piazza Grande, der Sektion, wo einmal ein bisschen mehr Hollywood-Kino läuft.
Ja, genau. Für breites Publikum. Obwohl manchmal, also sie zeigen auch Genrefilm. Im zweiten Teil von Piazza Grande am Wochenende gibt es zwei Filme und das dauert sehr lange in der Nacht. Der zweite ist Genrefilm, Horror oder sowas. Aber sonst ist es breites Publikum, ja.
Ja, es ist ein bisschen mainstreamiger, aber Mainstream in Locarno, wo eben, wie gesagt, dieser hohe Kunstfilmanspruch da ist, das ist relativ.
Ne? Ja.
Und ein Film, der hier lief, den ich auch schon in Cannes sehen konnte, und da war er für mich ganz spannend, weil er eben von, wir reden hier von The Seed of the Sacred Fig von Mohamed Rasoulof, und als damals in Cannes eben die Premiere war, war auch die Frage, ist Mohamed Rasoulof hier vor Ort? Wird er da sein? Ich wollte damals auf die Pressekonferenz gehen. Es war proppevoll. Es war keine Chance, da irgendwie reinzukommen. Und dann war die Schlange, also die Schlange war so wahnsinnig lang, dass klar war, selbst wenn ich mich jetzt hier anstelle, obwohl ich fast eine Stunde vorher da war, ich komme da nicht mehr rein in diesen kleinen Raum. Und dann bin ich eben abgedüst. Hier war es easy peasy. Ja, ich bin sogar 5 Minuten zu spät gekommen. Der Presseraum hier war halb voll und man konnte Rasoulof wunderbar zuhören, wie er davon erzählt hat. Aber jetzt sag du mal ganz kurz, ganz grob, worum geht's in Seed of the Sacred Fake?
Ich würde nur dazu sagen, dass es war sogar möglich, ein Interview mit ihm hier zu haben. Ich hatte ein...
Jetzt bin ich richtig neidisch. Ich habe gar nicht angefragt, weil ich ganz ehrlich dachte mir, das kriege ich nie. Fuck it.
Also vielleicht ist es auch der Schweizer Vorteil, dass wir in der Schweiz, es ist weniger Leute und so weiter. Also ich weiß nicht.
Kudos. Also checkt, vielleicht können wir es da verlinken oder dann einen kleinen Connection zu machen, Maliks Interview, wenn ihr Französisch, dann müsst ihr Französisch können, ich kann es nicht, aber ja, Respekt.
Na gut, also Rasoulof-Film, ja, es geht um eine Familie, die der Vater arbeitet für die Regierung als Richter, Instruktor, Richter. Und er wird einen besseren Job haben, das wird die Familie bessere Bedingungen für das alltägliche Leben bringen. Die Mutter ist sehr froh darauf, weil sie wird... Also gesellschaftlich wird sie auch höher wirken gegenüber den anderen Frauen und auch eine bessere Wohnung und so weiter. Aber er hat 2 Töchter und der Film findet während der Beginn der Revolution, also ich kenne das Wort auf Französisch, Femme, Liberté.
Ja, Women, Liberty, Freedom, es sind eben diese Prozesse, die im Zuge von der Amini-Ermordung eben in Iran stattfanden und jetzt auch noch im Gange sind. Und das sieht man eben sehr stark, auch wenn der Name nie konkret fällt und es nie konkret gesagt wird, dass es dieser Kampf ist, immer sehr klar die Indikation, ja, dass es sich darum handelt.
Ja, und dann diese Töchter sind auch mit Smartphone wie alle junge Leute unterwegs und dann die sehen Video von diese Demonstrationen, sie sehen wie die polizeiliche Gewalt und sie haben eine der Töchter hat auch eine Freundin, die direkt von dieser Gewalt betroffen ist. Und ab diesem Punkt gibt es einen anderen Film, der beginnt, wo der Vater gegenüber die ganze Familie sich stellen muss.
Ja, wir haben ja sozusagen 3 Kapitel und jedes Kapitel fühlt sich an wie ein eigener Film. Es fängt eben an mit diesem Mix aus Familien- und Gesellschaftsdrama. Dann entwickelt es sich zu so einer Art Krimi und dann haben wir wirklich am Ende den Psycho-Thriller, wo der Vater also schon auf eine Weise paranoid, ja, geradezu total wird, ja, und sich völlig gegen seine Töchter und seine Familie stellt. Und wir merken hier natürlich auch, dass das eine Metapher ist für ein System, was Schritt für Schritt in den Extremismus abrutscht und wir dadurch sehen, wie das einmal passieren kann, ohne dass es einer Person wirklich klar ist. Also dass eine Person glaubt, sie ist immer noch irgendwie traditionellen oder guten Familienwerten verankert und auch gleichzeitig der Vater sich eben selber als Opfer sieht. Also dass er immer das so sieht, die Familie, die Frauen, die haben sich gegen ihn verschworen, er ist das Opfer und er muss sie wieder zur Vernunft bringen im Sinne des Wohlstands aller. Aber das ist natürlich nicht im Wohlstand. Und auch, ich möchte natürlich nicht sagen, wie der Film ausgeht, aber ja, die Bilder, die Rasoulof findet, sind sehr, sehr symbolstark und funktionieren auch gleichzeitig auf einem dramaturgischen Level.
Genau, ja, ja, stimmt. Also ich muss trotzdem sagen, weil man muss ein bisschen fair sein, es ist zu lang. Also es fehlt ein paar Dynamik und Rhythmus in verschiedenen Stellen und das ist schade. Ich finde es schade.
Ich will diese Kritik, dass der Film zu lang ist, auch wenn er mir damals in Cannes wirklich am besten gefallen hat aus dem gesamten Wettbewerb. Ich will das nicht eben jetzt irgendwie negieren, weil es für mich auch sehr anstrengend war, den durchzusitzen. Und ich mir gut vorstellen könnte, wenn ich den nochmal sitzen sehen würde, dass ich auch sagen würde, okay, da sind Längen. Er ist gut 3 Stunden lang.
Ja.
Also es ist der mit Abstand längste Film Rasulovs und es ist wirklich ein Proper.
Ja.
Und dann würde ich nur ganz kurz so, bevor wir jetzt wirklich Schluss machen, noch fragen, möchtest du vielleicht ganz kurz ein paar Filme nennen, die du besonders empfiehlst, wo du sagst, die muss man im Auge behalten, die sind dir besonders aufgefallen?
Also, was mir gefällt hier ist die Vielfalt von Filmen. Und es gibt auch sehr künstlerische, starke Filme. Aber es gibt auch thematische starke Filme, wie Les Enfants Rouges. Es ist ein Film aus Tunesien und es geht um junge Schäfer, die Opfer von Terrorismus sind in der Gebirge. Aber es geht nicht nur darum, es geht um die Situation im Land, wo Leute, die im Rand der Gesellschaft, die arm sind, von der Regierung und von den Leuten, die in Positionen zu helfen sind, nicht helfen, weil es bringt nichts politisch gesehen und sie lassen diese Leute einfach alleine mit dem Tod.
Das war definitiv ein ganz starker Film, wo ich auch das Glück hatte, den Regisseur Lotfi Achur interviewen zu können. Der englische internationale Titel ist Red Path, also absolut empfehlenswert. Und trotz dieses sehr gewaltvollen Themas, da wird also tatsächlich einer der beiden jungen Schäfer wird geköpft und der andere soll dann den Kopf seiner Familie als Zeichen bringen. Trotzdem hat der Film eine sehr traumhafte und sehr melancholische, fast märchenhafte Atmosphäre, also absolut empfehlenswert. Ja, Malik muss losrennen zu seiner nächsten PV. Darum sage ich vielen, vielen Dank, dass du hier was mitgebracht hast. Von mir hört ihr ja ganz viel noch. Wir haben noch einen Abschlusspodcast mit Stu und bis dahin verabschieden wir uns hier aus Locarno. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören uns wieder bei Movie Break.